From the conference center at Temple Square.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Aus allen Teilen der Welt sind Mitglieder und Führungsbeamte der Kirche erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur ersten Versammlung der 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und begrüßen Sie ganz herzlich als Mitglieder und Freunde hier im Konferenzzentrum und in aller Welt, wo auch immer Sie sich befinden. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen auch alle Generalautoritäten und führenden Amtsträger, die der Konferenz beiwohnen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Clay Christiansen und Richard Elliott an der Orgel. Der Chor hat die Versammlung mit dem Lied »O fest wie ein Felsen« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Blickt auf den Herrn«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Carl B. Cook von den 70ern. Danach singt der Chor das Lied »Für gütiges Licht«.
Oh, Heavenly Father,
unser Vater im Himmel, wir sind dankbar für das Vorrecht, dass wir hier zur Generalkonferenz zusammenkommen konnten. Wir sind dankbar für das wiederhergestellte Evangelium. Wir sind dankbar für Jesus Christus, für sein Leben, für sein Sühnopfer und für seine Lehren. Wir danken dir, Vater im Himmel, für unseren lebenden Propheten, Präsident Monson. Wir haben ihn lieb und bestätigen ihn und beten für ihn und für seine Ratgeber und für die 12 Apostel. Wir beten für unsere Missionare, dass sie inspiriert und behütet sein mögen. Wir beten heute auch für all diejenigen, die bei dieser Versammlung mitwirken, dass dein Geist bei ihnen sein möge. Wir beten, dass unsere Gedanken und unser Herz offen sein mögen, damit wir etwas dazulernen, und wir laden deinen Geist ein, bei uns zu sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Thank you for this beautiful
music. Vielen Dank für diese schöne Musik. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Im Anschluss daran spricht Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel. Danach haben wir das Vergnügen, von Elder Ronald A. Rasband von der Präsidentschaft der 70er zu hören. Nach seinen Worten spricht Elder Carlos H. Amado von den 70ern zu uns. Präsident Monson.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, Sie zu dieser weltweiten Konferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu begrüßen. Wir haben als große Familie mit über 15 Millionen Mitgliedern zusammengefunden, geeint durch unseren Glauben und durch den Wunsch, den Botschaften zu lauschen, die uns vorgetragen werden sollen, und daraus zu lernen. Die vergangenen 6 Monate, in denen das Werk der Kirche ungehindert vorangekommen ist, sind schnell verstrichen. Vor knapp einem Monat hatte ich die Ehre, den Gilbert Arizona Tempel zu weihen. Ein wunderschönes Gebäude. Am Abend vor der Weihung fand im nahegelegenen Discovery Park eine kulturelle Veranstaltung statt. 12.000 junge Leute traten bei dem 90-minütigen Programm auf. Sowohl die Tänze als auch der Gesang und die musikalischen Darbietungen waren ausgezeichnet. In diesem Gebiet war die Dürreperiode dieses Mal besonders lang, und ich bin sicher, dass in den Wochen zuvor viele Gebete himmelwärts geschickt wurden, in denen der dringend benötigte Regen erfleht wurde. Leider zog der Regen dann kurz vor der Veranstaltung auf und hielt die ganze Zeit über an. Doch obwohl die Jugendlichen triefend nass waren und infolge der niedrigen Temperaturen froren, spürten wir den Geist des Herrn. Das Motto der Veranstaltung, dem Glauben treu bleiben, denken Sie einmal darüber nach, dem Glauben treu bleiben, wurde von den lächelnden und begeisterten Jungen und Mädchen auf wunderbare Art und Weise dargestellt. Trotz der Kälte und des Regens war dies ein glaubensstärkendes und inspirierendes Erlebnis, das diese jungen Leute nie vergessen und in kommenden Jahren ihren Kindern und Enkeln erzählen werden. Am darauffolgenden Tag fand die Weihung des Gilbert Arizona Tempels statt. Dies ist nun der 142. Tempel, den die Kirche in Betrieb genommen hat. Anders als der Abend zuvor war es ein schöner und sonniger Tag. Die Versammlungen waren wirklich inspirierend. Begleitet haben mich Präsident Henry B. Eyring, Elder Ted R. Callister und seine Frau, Elder William R. Walker und seine Frau, sowie Elder Kent F. Richards und seine Frau. Im Mai wird der Fort Lauderdale, Florida Tempel geweiht. Es ist geplant, dass im Laufe dieses Jahres weitere Tempel fertiggestellt und geweiht werden. Wir gehen davon aus, dass 2015 in vielen Teilen der Erde neue Tempel fertiggestellt und geweiht werden. Dieses Werk wird weitergehen. Wenn alle angekündigten Tempel fertiggestellt sind, werden wir weltweit 170 Tempel in Betrieb haben. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, die angekündigten Tempel fertigzustellen. Auch wenn wir in unmittelbarer Zukunft keine weiteren Tempel ankündigen werden, schauen wir aber weiterhin, wo Bedarf für zusätzliche Tempel besteht und welche Standorte geeignet sind. Diese werden wir dann bei zukünftigen Generalkonferenzen ankündigen. Wir sind ein Volk, das Tempel errichtet und in den Tempel geht. Meine Brüder und Schwestern, wir freuen uns nun auf die Botschaften, die uns heute und morgen überbracht werden. Diejenigen, die zu uns sprechen werden, haben sich bei der Vorbereitung ihrer Botschaft um Hilfe und Weisung vom Himmel bemüht. Mögen wir, jeder von uns, wo auch immer wir sind, mit dem Geist des Herrn erfüllt sein und erbaut und inspiriert werden, wenn wir nun zuhören und lernen. Im Namen Jesu Christi, unseres Heilands. Amen.
President Monson, we love you.
President Monson, wir haben Sie sehr gern. Sie haben sich mit dem Herzen und mit Ihrer Gesundheit für jede Berufung eingesetzt, die der Herr Ihnen je anvertraut hat, vor allem auch für das heilige Amt, das Sie jetzt ausüben. Die gesamte Kirche dankt Ihnen für Ihre Standhaftigkeit im Dienen und Ihr unerschütterliches Pflichtbewusstsein. Ich bewundere alle, die in diesen letzten Tagen standhaft bleiben müssen, und möchte sie anspornen. Daher sage ich zu jedem hier und insbesondere zu den Jugendlichen der Kirche, dass, falls noch nicht geschehen, der Tag kommen wird, da ihr aufgerufen seid, euren Glauben zu verteidigen oder sogar einige Schikanen zu ertragen, nur weil ihr der Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage angehört. Dann werden sowohl Mut als auch Höflichkeit gefordert sein. Kürzlich schrieb mir beispielsweise eine Missionarin: Meine Mitarbeiterin und ich sahen einen Mann, der im Stadtzentrum auf einer Bank saß und sein Mittagessen verzehrte. Als wir uns ihm näherten, schaute er auf und sah unsere Namensschilder. Mit zornerfülltem Blick sprang er auf und erhob die Hand gegen mich. Ich konnte gerade noch ausweichen. Da spuckte er sein Essen auf mich und überhäufte uns mit den schlimmsten Flüchen. Wortlos entfernten wir uns. Als ich mir gerade das Essen aus dem Gesicht wischte, traf mich ein Klumpen Kartoffelbrei am Hinterkopf. Manchmal, schreibt sie, ist es schwierig, eine Missionarin zu sein. Denn eigentlich wäre ich am liebsten zurückgegangen, hätte mir den zierlichen Mann geschnappt und ihm laut und deutlich die Meinung gesagt. Doch ich ließ es. Dieser engagierten Missionarin möchte ich sagen: Liebes Kind, in Ihrer eigenen bescheidenen Weise sind Sie in den Kreis der herausragenden Männer und Frauen angetreten, die, wie es der Prophet Jakob im Buch Mormon nennt, den Tod Christi vor Augen hatten und sein Kreuz erlitten und die Schande der Welt getragen haben. Ja, über Jesus selbst schrieb Jakobs Bruder Nephi: Und wegen ihres Übeltuns wird die Welt über ihn urteilen. Er sei ein Nichts, darum geißeln sie ihn, und er erduldet es. Sie schlagen ihn, und er erduldet es. Ja, sie speien ihn an, und er erduldet es, wegen seines liebevollen Wohlwollens und seiner Langmut gegenüber den Menschenkindern. Vergleichbar dem, was dem Erlöser selbst widerfahren ist, gibt es eine lange Geschichte an Zurückweisung und einen schmerzhaft hohen Preis, den in jeder Generation die Propheten und Apostel, die Missionare und Mitglieder zahlen mussten, die sich gemäß Gottes Auftrag mühten, die Menschen auf den Weg zu führen, der alles übersteigt. Und was soll ich noch aufzählen? Fragte der Verfasser des Hebräerbriefs. Sie haben Löwen den Rachen gestopft, Feuersglut gelöscht. Sie sind scharfen Schwertern entgangen, sind im Krieg zu Helden geworden, haben feindliche Heere in die Flucht geschlagen, haben ihre Toten durch Auferstehung zurückgehalten. Einige ließen sich foltern, andere haben Spott und Schläge erduldet. Ketten und Kerker, gesteinigt wurden sie, zersägt mit dem Schwert umgebracht. Sie zogen in Schafspelzen und Ziegenfellen umher, notleidend, bedrängt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in den Höhlen und Schluchten des Landes. Gewiss weinten die Engel im Himmel, als sie diesen Preis der Nachfolge Jesu in einer Welt, die den Geboten Gottes oftmals feindselig gegenübersteht, verzeichneten. Der Heiland selbst saß auf dem Ölberg und vergoss Tränen um all jene, die im Laufe der Jahrhunderte in seinem Dienst abgewiesen und umgebracht worden waren. Und jetzt sollte es auch ihm so ergehen. Jerusalem, Jerusalem, so seine klagenden Worte, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Darin liegt eine Botschaft für jeden jungen Mann und jede junge Dame in dieser Kirche. Ihr mögt euch fragen, ob es sich lohnt, in der Schule in moralischer Hinsicht mutig Stellung zu beziehen oder auf Mission zu gehen, nur damit eure tiefste Überzeugung verhöhnt wird oder in der Gesellschaft gegen vieles anzukämpfen, was eine religiöse Lebensweise lächerlich aussehen lässt. Ja, es lohnt sich. Die Alternative ist nämlich, dass unser Haus von Gott verlassen wird. Einzelne Menschen, ganze Familien, unsere Nachbarschaft, ringsum und ganze Länder. Das ist also die Bürde derer, die berufen sind, die Botschaft des Messias weiterzutragen. Zu den schönen Aufgaben eines Jüngers gehört es, andere zu lehren, zu ermutigen und anzuspornen. Das ist der schöne Teil der Gefolgschaft Jesu Christi. Doch hin und wieder obliegt es dem gleichen Boten auch, sich zu sorgen, zu warnen oder einfach nur zu weinen. Das sind die schmerzlichen Aufgaben. Er weiß ganz genau, dass die Straße, über die man ins verheißene Land gelangt, wo Milch und Honig fließen, unweigerlich über den Berg Sinai führt und mit dem du sollst und dem du sollst nicht gepflastert ist. Leider sind diejenigen, die von den Geboten künden, die Gott festgeschrieben hat, heutzutage oft kaum beliebter als in den vergangenen Zeiten, wie mindestens zwei angespuckte und mit Kartoffelbrei besudelte Missionarinnen bestätigen können. Hass ist ein unschönes Wort. Und dennoch gibt es auch heute solche, die mit dem verderbten Ahab sagen würden, ich hasse den Propheten Mika, denn er weissagt mir nie Gutes, sondern immer nur Schlimmes. Diese Art Hast auf die Ehrlichkeit eines Propheten kostete Abinadi das Leben. Zu König Noah sagte er, weil ich euch die Wahrheit gesagt habe, seid ihr zornig auf mich. Weil ich das Wort Gottes gesprochen habe, habt ihr über mich geurteilt. Ich sei verrückt. Oder wie man hinzufügen könnte, provinziell, patriarchalisch, intolerant, unfreundlich, engstirnig, altmodisch und rückständig. Es ist so, wie der Herr es gegenüber dem Propheten Jesaja selbst beklagt hat. Diese Söhne hören nicht auf die Weisung des Herrn. Sie sagen zu den Sehern, sehen, seht nichts. Und zu den Propheten, er schaut für uns ja nicht, was wahr ist, sondern sagt, was uns schmeichelt. Er schaut für uns das, was uns täuscht. Weicht nur ab vom rechten Weg. Verlasst den richtigen Pfad. Lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Traurigerweise, meine jungen Freunde, ist es ein Kennzeichen unserer Zeit, dass die Menschen, wenn sie denn überhaupt einen Gott wollen, sich einen wünschen, der nicht viel verlangt. Es muss ein bequemer Gott sein, der sich aus allem heraushält, der uns den Kopf tätschelt und zum Kichern bringt und uns dann zum Spielen und Blumenpflücken schickt. So erschafft sich der Mensch also Gott in seinem Abbild. Manchmal, und darin scheint die größte Ironie zu liegen, berufen sich diese Leute auf den Namen Jesu und behaupten, Er sei so ein bequemer Gott gewesen. Ach, wirklich? War er es nicht, der gesagt hat, dass wir die Gebote nicht nur nicht brechen, sondern nicht einmal daran denken sollen, sie zu brechen? Und wenn wir daran denken, sie zu brechen, haben wir sie im Herzen bereits gebrochen. Klingt das nach bequemer Lehre, die den Ohren schmeichelt und beim nächsten Nachbarschaftsfest gut ankommt? Und was ist mit denen, die nur einen Blick auf die Sünde erhaschen oder sie aus der Ferne berühren wollen? Jesus fand deutliche Worte. Wenn dein Auge dich zum Bösen verführt, reiß es aus. Wenn deine Hände dich zum Bösen verführt, hau sie ab. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, warnte er all diejenigen, die dachten, er gebe nur gefällige Allgemeinplätze von sich. Da überrascht es nicht, dass die Leute Jesus nach seinen Predigten baten, ihr Gebiet zu verlassen. Es überrascht nicht, dass nach jedem Wunder seine Macht nicht Gott zugeschrieben wurde, sondern dem Teufel. Es ist offenkundig, dass auf all die allseits bekannte Frage, was würde Jesus tun, nicht immer eine populäre Antwort gibt. Auf dem Höhepunkt seines irdischen Wirkens sagte Jesus, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Um es verständlich klarzustellen, von welcher Art Liebe er sprach, sagte er, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und wer eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Christliche Liebe ist das, was wir auf diesem Planeten am dringendsten brauchen, unter anderem deshalb, weil immer vorgesehen war, dass Rechtschaffenheit damit verbunden ist. Wenn nun also Liebe unsere Losung sein soll, und so muss es sein, dann müssen wir auf Geheiß desjenigen, der die Lehre in Person ist, von der Übertretung lassen und dürfen sie auch nicht im geringsten bei anderen befürworten. Jesus wusste genau, was viele in unserer modernen Kultur zu vergessen scheinen. Es besteht ein entscheidender Unterschied zwischen dem Gebot, Sünde zu vergeben, wozu er in unbegrenztem Maße imstande war, und der Warnung, sie zu dulden, was er nicht ein einziges Mal getan hat. Meine Freunde, vor allem die Jüngeren hier, fasst Mut. Echte christliche Liebe, die wahrer Rechtschaffenheit entspringt, kann die Welt verändern. Ich bezeuge, dass das wahre und lebendige Evangelium Jesu Christi auf der Erde ist und dass wir seiner wahren und lebendigen Kirche angehören und versuchen, es weiterzugeben. Ich gebe Zeugnis von diesem Evangelium und dieser Kirche, insbesondere von den wiederhergestellten Schlüsseln des Priestertums, die den errettenden Verordnungen Macht und Wirksamkeit verleihen. Dass diese Schlüssel wiederhergestellt wurden und dass diese Verordnung über die Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage erneut zugänglich sind, weiß ich mit größerer Gewissheit, als dass ich hier vor euch an diesem Pult stehe und ihr vor mir in dieser Konferenz sitzt. Seid stark, lebt treu nach dem Evangelium, auch wenn andere um euch es nicht tun. Verteidigt eure Überzeugung höflich und einfühlsam, aber verteidigt sie. Eine lange Reihe inspirierter Stimmen, darunter auch jene, die ihr bei dieser Konferenz vernehmt, und der Stimme, die ihr jetzt hört und in Form des Propheten Thomas S. Monson, weist euch den Weg als Jünger Christi. Dieser Weg ist eng und schmal und bietet nicht viel Spielraum. Man kann ihn aber gespannt und erfolgreich mit Beständigkeit in Christus zurücklegen, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wer diesen Weg mutig beschreitet, schmiedet unerschütterlichen Glauben, findet Schutz vor tückischen Winden, die toben, ja, vor den Pfeilen im Wirbelsturm, und spürt die Kraft des Erlösers, die einem Fels gleicht. Wer darauf sein Leben als eifriger Jünger baut, kann nicht fallen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
On May 20th of last year,
am 20. Mai letzten Jahres traf ein gewaltiger Wirbelsturm die Außenbezirke von Oklahoma City im Landesinneren der USA und zog dabei eine knapp 2 Kilometer lange und rund 30 Kilometer breite Spur. Dieser Sturm, der sich aus einer ganzen Reihe verheerender Tornados zusammensetzte, veränderte die Landschaft und auch das Leben der Menschen, die seinen Weg kreuzten. Nur eine Woche nach der Katastrophe wurde ich in das Gebiet geschickt, wo die Häuser und Habseligkeiten der Menschen über die dem Erdboden gleichgemachte Nachbarschaft verstreut waren. Vor meiner Abreise sprach ich mit unserem lieben Propheten, Präsident Thomas S. Monson, der nur zu gern Aufträge dieser Art für den Herrn erfüllt. Mit einer Achtung, die nicht nur seinem Amt geschuldet ist, sondern auch seiner Güte, fragte ich: Was erwarten Sie von mir? Was soll ich den Menschen sagen? Er ergriff sanft meine Hand, so wie er es, wenn er hätte dort sein können, auch bei jedem der Betroffenen und jedem, der bei der Beseitigung der Verwüstung mithalf gemacht hätte, und sagte: Versichern Sie sie zuerst meiner Zuneigung. Sagen Sie ihnen zweitens, dass ich für sie bete. Danken Sie bitte drittens allen, die helfen. Als Mitglied der Präsidentschaft der 70er spürte ich die Last auf den Schultern, die in diesen Worten des Herrn an Mose zum Ausdruck kommt. Versammle 70 von den Ältesten Israels vor mir, Männer, die du als Älteste des Volkes und Listenführer kennst. Dann komme ich herab und rede mit dir. Ich nehme etwas von dem Geist, der auf dir, Mose, ruht, und lege ihn auf sie. So können sie mit dir zusammen an der Last des Volkes tragen, und du musst sie nicht mehr allein tragen. Diese Worte stammen aus alter Zeit. Die Wege des Herrn jedoch haben sich nicht verändert. Gegenwärtig hat der Herr in der Kirche 317 70er in 8 Kollegien dazu berufen, den 12 Aposteln dabei zu helfen, die Last zu tragen, die der ersten Präsidentschaft auferlegt ist. Freudig spüre ich diese Verantwortung im Innersten meiner Seele. Und auch meinen Amtsbrüdern geht es so. Dennoch sind wir nicht die Einzigen, die bei diesem herrlichen Werk mithelfen. Als Mitglieder der Kirche überall auf der Welt haben wir alle die wunderbare Gelegenheit, etwas zum Wohle anderer zu tun. Ich hatte von unserem lieben Propheten erfahren, was die vom Sturm heimgesuchten Menschen wirklich brauchten: Liebe, Gebete und Anerkennung für die Hilfe, die geleistet wurde. Heute Nachmittag werden wir alle den rechten Arm rechtwinklig heben und die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bestätigen. Das ist weder eine schlichte Formalität, noch beschränkt es sich auf diejenigen mit Zuständigkeit für die ganze Kirche. Es ist ein Vorzug, unsere Führungsbeamten zu bestätigen. Damit geht die persönliche Verantwortung einher, ihnen etwas von ihrer Last abzunehmen und ein Jünger des Herrn Jesus Christus zu sein. Präsident Monson hat gesagt: Brüder und Schwestern, wir sind umgeben von Menschen, die unsere Aufmerksamkeit, unseren Zuspruch, unsere Unterstützung, unseren Toast und unsere Freundlichkeit brauchen, seien es Angehörige, Freunde, Bekannte oder Fremde. Wir sind die Hände des Herrn hier auf der Erde und wir haben den Auftrag, zu dienen und seine Kinder emporzuheben. Er ist auf einen jeden von uns angewiesen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Werden wir uns in unserem Handeln von Liebe leiten lassen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, einen Besuch zu machen, jemanden anzurufen, eine Notiz zu schreiben oder einen Tag damit zu verbringen, jemand anderem das zu geben, was er braucht? Oder werden wir wie der junge Mann sein, der beschwor, alle Gebote Gottes zu befolgen? Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der junge Mann wurde zu einem wichtigeren Dienst an der Seite des Herrn berufen, zur Mitarbeit im Reich Gottes auf Erden, und wandte sich dennoch ab, denn er hatte ein großes Vermögen. Wie steht es um unser materielles Vermögen? Wir sehen, was ein Wirbelsturm innerhalb von Minuten daraus machen kann. Wir müssen uns bemühen, geistige Schätze im Himmel anzuhäufen, indem wir unsere Zeit, unsere Talente und unsere Entscheidungsfreiheit in den Dienst Gottes stellen. Jesus Christus richtet weiterhin den Aufruf an uns: Komm und folge mir nach. Völlig selbstlos durchstreifte er sein Heimatland mit seinen Jüngern. Er begleitet uns auch heute noch, steht uns bei und führt uns. Seinem vollkommenen Beispiel zu folgen bedeutet, den Erretter zu erkennen und zu ehren, der alle unsere Lasten durch sein heiliges und erlösendes Sühnopfer, die größte aller Wohltaten, auf sich genommen hat. Seine Erwartung an einen jeden von uns besteht darin, dass wir fähig und willens sind, freudig die Last eines Jüngers auf uns zu nehmen. Während meines Aufenthalts in Oklahoma hatte ich Gelegenheit, einige der Familien zu treffen, die von den gewaltigen Tornados heimgesucht worden waren. Als ich mit Familie Sorrells zusammenkam, berührte mich besonders, was die Tochter Tori, damals Schülerin in der 5. Klasse, erlebt hatte. Sie ist heute mit ihrer Mutter hier. Während der Wirbelsturm durch die Schule fegte, zwängten sich Tori und eine Handvoll Mitschüler schutzsuchend in die Räumlichkeiten einer Toilette. Hier Toris eigene Schilderung, was geschah. Ich hörte, wie etwas aufs Dach aufschlug. Ich dachte, es sei einfach nur Hagel. Doch das Geräusch wurde immer lauter. Ich betete zum Vater im Himmel, dass er uns alle beschützen und bewahren möge. Plötzlich hörten wir einen lauten Sog und das Dach verschwand direkt über unserem Kopf. Es gab viel Wind und es flogen Trümmer umher, die mich überall am Körper trafen. Draußen war es dunkler geworden und der Himmel schien schwarz zu sein. Doch dem war nicht so. Wir befanden uns im Inneren des Tornados. Ich schloss einfach die Augen und hoffte und betete, dass alles bald vorüber sein würde. Auf einmal wurde es still. Als ich die Augen aufschlug, sah ich direkt vor meinen Augen ein Stoppschild. Es berührte beinahe meine Nase. Tori, ihre Mutter, drei ihrer Geschwister und zahlreiche Freunde, die ebenfalls in der Schule gewesen waren, überlebten den Tornado auf wundersame Weise. 7 Schulkameraden kamen um. An diesem Wochenende spendeten die Brüder im Priestertum vielen Mitgliedern, die vom Sturm betroffen waren, einen Segen. Es stimmte mich demütig, Tori einen Segen geben zu dürfen. Als ich ihr die Hände auflegte, fiel mir eine meiner Lieblingsschriftstellen ein. Ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken, und mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine Engel rings um euch zu stützen. Ich riet Tori, den Tag im Gedächtnis zu behalten, an dem ein Diener des Herrn ihr die Hände aufgelegt und verkündet hat, dass sie im Sturm von Engeln beschützt worden war. Daran, wie wir unter allen Umständen aufeinander zugegangen sind, um den anderen zu retten, wird in der Ewigkeit unsere Liebe gemessen. Auf diese Art Dienst kommt es an. Oftmals bietet sich uns die Chance, anderen zu helfen, wenn sie in Not sind. Als Mitglieder der Kirche haben wir alle die heilige Pflicht, des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei, mit den Trauernden zu trauern, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie zu stärken. Brüder und Schwestern, der Herr ist sehr dankbar für jeden von Ihnen, für die unzähligen Stunden an selbstlosem Dienst, sei er nun klein oder groß, den Sie so großzügig und gütig jeden Tag leisten. König Benjamin macht im Buch Mormon deutlich, wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, seid ihr im Dienste eures Gottes. Wenn wir uns darauf konzentrieren, unseren Brüdern und Schwestern zu dienen, kann uns das helfen, im täglichen Leben gottgefällige Entscheidungen zu treffen. Und es bereitet uns darauf vor, das zu schätzen und zu lieben, was der Herr liebt. Dadurch tun wir in unserer Lebensführung kund, dass wir seine Jünger sind. Wenn wir uns seinem Werk widmen, spüren wir, dass sein Geist bei uns ist. Unser Zeugnis nimmt zu, unser Glaube, unser Vertrauen und unsere Liebe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, nämlich Jesus Christus. Er spricht in dieser unserer Zeit zu seinem Propheten und durch ihn Präsident Thomas S. Monson, der uns lieb und teuer ist. Mögen wir alle die Freude entdecken, die jeder verspürt, der in heiligem Dienst des anderen Last trägt. Und sei diese auch klein und einfach. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Jesus Christ, the Son of God, was born.
Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde unter ungewöhnlichen Umständen geboren und starb auch unter solchen. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, ohne materielle Güter, und lebte später auch so. Er sagt über sich selbst, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er wurde von den politischen Führern auf der Erde und von den religiösen Führern seiner Zeit nie geehrt oder begünstigt. Er erhielt von ihnen nie Anerkennung oder wurde von ihnen bevorzugt behandelt. Er saß auch nicht auf einem der obersten Plätze in den Synagogen. Seine Lehre war schlicht, und auch wenn ihm große Menschenmengen folgten, bestand sein geistlicher Dienst auch darin, den Einzelnen zu segnen. Er wirkte zahllose Wunder unter denen, die ihn als denjenigen annahmen, der von Gott gesandt war. Er gab seinen Aposteln Vollmacht und Macht, Wunder zu wirken und noch größere zu vollbringen. Aber er übertrug ihnen nie das Recht, Sünden zu vergeben. Seinen Feinden wurde ungehalten, als sie ihn sagen hörten, geh und sündige von jetzt an nicht mehr, oder deine Sünden sind dir vergeben. Dieses Recht besaß nur er, weil er der Sohn Gottes ist und weil er für diese Sünden mit seinem Sühnopfer bezahlte. Seine Macht über den Tod war ebenfalls eine göttliche Eigenschaft. Jairus, ein Synagogenvorsteher, bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, lag im Sterben. Der Meister erhörte seine Bitte, doch als sie auf dem Weg waren, kam ein Knecht zu Jairus und sagte ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht länger. Als Jesus das Haus betrat, bat er alle Leute hinauszugehen, dann nahm er das Mädchen sogleich bei der Hand und sagte zu ihr, steh auf. Ein andermal, als er zur Stadt Nain unterwegs war, stieß er unterwegs auf einen Trauerzug. Eine Witwe weinte, weil ihr einziger Sohn gestorben war. Voller Barmherzigkeit berührte er die Totenbahre und sagte, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Als die Leute das Wunder sahen, riefen sie aus, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Das Wunder war umso bemerkenswerter, da sie den jungen Mann bereits von Rechts wegen für tot erklärt hatten und ihn gerade beerdigen wollten. Jesus hatte 2 junge Menschen wieder ins Leben zurückgeholt, und der Beweis seiner Vollmacht und Macht über den Tod erstaunte die Gläubigen und erfüllte die Verleumder mit Furcht. Das dritte Ereignis war das beeindruckendste. Martha, Maria und Lazarus waren Geschwister und Christus besuchte sie häufig. Als die Leute ihn über den Tod des Lazarus informierten, ließ er sich 4 Tage Zeit, die Familie aufzusuchen. Als er Martha Trost zusprach, erklärte er unmissverständlich: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Als der Erlöser die Trauernden bat, den Stein vom Grab wegzurollen, flüsterte Martha ihm zaghaft zu: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Da erinnerte Jesus sie: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Nachdem Lazarus 4 Tage im Grab gelegen hatte, standen die Feinde des Sohnes Gottes vor einem unumstößlichen Beweis, den sie nicht ignorieren, schmälern oder verfälschen konnten. Und unsinniger und boshafterweise waren sie von diesem Tag an entschlossen, ihn zu töten. Später feierte der lebende Christus in Jerusalem mit seinen Aposteln das letzte Pascha-Fest, führte die heiligen Handlungen des Abendmahls ein und gab ihnen das Gebot, einander zu lieben, indem sie einander aufrichtig dienten. Danach ging er in voller Ausübung seines Willens mutig und entschlossen hin, um sich seiner schlimmsten Prüfung zu stellen, wobei er auf unvergleichliche Weise seine Liebe für die Menschen zeigte. Im Garten Gethsemane litt er in völliger Einsamkeit die heftigsten Pein und blutete aus jeder Pore. In völligem Gehorsam gegenüber seinem Vater sühnte er für unsere Sünden und nahm auch unsere Krankheiten und Bedrängnisse auf sich, damit er wisse, wie er uns beistehen könne. Wir stehen in seiner Schuld und in der des himmlischen Vaters, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gerät, sondern das ewige Leben hat. Sein Opfer wurde zum Segen für alle Menschen, angefangen von Adam, dem ersten bis zum letzten aller menschlichen Wesen. Nachdem sein Leiden in Gethsemane abgeschlossen war, begab er sich freiwillig in die Hände seiner Gegner. Verraten von einem seiner eigenen Leute wurde er eilends verurteilt, und das auf eine Weise, die sowohl ungerecht als auch illegal war. In einer Gerichtsverhandlung, die sowohl manipuliert als auch unvollständig war. Noch in derselben Nacht wurde er der Gotteslästerung beschuldigt und zum Tode verurteilt. Voller Hass und Rachedurst zettelte man, weil er bezeugt hatte, dass er der Sohn Gottes war, eine Verschwörung an, damit Pilatus ihn verurteilte. Hierzu änderte man die Anschuldigung von Gotteslästerung und Volksverhetzung, damit er zum Tode am Kreuz verurteilt werden würde. Seine Verurteilung unter den Römern war sogar noch grausamer. Ihr Spott und Hohn hinsichtlich seines geistigen Königreiches, die demütigende Krönung mit einer Dornenkrone, das schmerzhafte Auspeitschen und die länger andauernde Qual seiner öffentlichen Kreuzigung, das alles war eine deutliche Warnung für jeden, der es wagen sollte, sich als sein Jünger zu bezeichnen. In jedem Augenblick seines Leidens zeigte der Erlöser der Welt eine außergewöhnliche Selbstbeherrschung. Er dachte immer daran, anderen Gutes zu tun. Gütig und liebevoll bat er Johannes, sich um seine Mutter, Maria, zu kümmern. Er bat seinen Vater im Himmel, den Männern, die ihn kreuzigen, zu vergeben. Nun, da sein Werk auf der Erde erfüllt war, befahl er Gott seinen Geist an und tat seinen letzten Atemzug. Der physische Leib Christi wurde ins Grab gelegt und blieb dort 3 Tage ohne zu verwesen. Während seine Jünger traurig waren und unter Entmutigung und Ungewissheit litten, setzte unser Erlöser in einer anderen Phase des herrlichen Planes seines Vaters seinen geistlichen Dienst auf eine neue Weise fort. In dem kurzen Zeitraum von 3 Tagen arbeitete er unermüdlich, um das gewaltige Erlösungswerk unter den Toten zu organisieren. Diese Tage zählen zu denen, die der ganzen Familie Gottes immense Hoffnung verliehen. Bei diesem Besuch organisierte er diejenigen, die ihm treu nachgefolgt waren, damit sie denjenigen, die zu den Lebzeiten nicht von dem herrlichen Plan erfahren oder ihn abgelehnt hatten, die frohe Nachricht von der Erlösung brächten. Nun konnten sie aus ihrer Knechtschaft befreit und vom Gott der Lebenden und der Toten erlöst werden. Nachdem er seine Arbeit in der Geisterwelt beendet hatte, kehrte er zur Erde zurück, um seinen Geist für immer mit seinem physischen Körper zu vereinen. Auch wenn er majestätisch seine Macht über den Tod gezeigt hatte, erfahren wir aus dem Bericht in den Heiligen Schriften, dass diejenigen, die er vor seiner Auferstehung ins Leben zurückgeholt hatte, doch nur in ein Leben zurückkamen, das auf wundersame Weise verlängert worden war. Sie würden aber dennoch sterben. Christus war der Erste, der auferstehen und nie wieder sterben sollte, der für immer einen vollkommenen, ewigen Körper haben sollte. In seinem auferstandenen Zustand erschien Maria, die, sobald sie ihn erkannte, anfing, ihm zu huldigen. Unser Erlöser ermahnte sie mit großer Zärtlichkeit im Hinblick auf seinen neuen und herrlichen Zustand: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Damit lieferte er einen weiteren Beweis dafür, dass sein geistlicher Dienst in der Geisterwelt etwas Wirkliches und abgeschlossen war. Später sagte er mit Worten, die die Wirklichkeit seiner Auferstehung bestätigten: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Nachdem er zu seinem Vater gegangen war, kehrte er wieder zurück und erschien seinen Aposteln. Er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Ich gebe Zeugnis, dass Christus ganz anders zurückkehren wird, als er beim ersten Mal kam. Er wird mit allen Gerechten und Getreuen in Macht und Herrlichkeit kommen. Er wird als König der Könige und als Herr der Herren, als der Fürst des Friedens, der verheißene Messias, der Erretter und Erlöser, um die Lebenden und die Toten zu richten. Ich liebe ihn mit meinem ganzen Herzen. Ich bitte darum, dass wir würdig sein mögen, bei ihm zu leben, dass wir mit Freude und Hingabe dienen und dass wir mit ihm treu bis ans Ende bleiben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und alle Anwesenden stehen nun bitte auf und singen gemeinsam das Lied Wähle Recht, Nummer 157 im Gesangbuch. Nach dem Lied spricht Schwester Linda S. Reeves, zweite Ratgeberin in der FAV-Präsidentschaft, zu uns. Danach hören wir von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Anschließend singt der Chor das Lied A New Commandment I Give Unto You.
This is the 184th.
Dies ist die 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Dear brothers and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, es ist ein großer Segen für mich, dass meine 13 ältesten Enkelkindern heute unter den Anwesenden sind. Das veranlasst mich zu der Frage, was sollen meine Enkelkinder wissen? Heute Morgen möchte ich ganz offen zu meiner und zu ihrer Familie sprechen. Als Führungsbeamte sind wir zunehmend beunruhigt über den Schaden, den Pornografie im Leben der Mitglieder der Kirche und ihrer Angehörigen anrichtet. Der Satan greift mit noch nie dagewesener Heftigkeit an. Wir sind unter anderem hier auf der Erde, damit wir lernen, mit den Leidenschaften und Gefühlen unseres sterblichen Körpers zurechtzukommen. Diese gottgegebenen Gefühle wecken in uns den Wunsch, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Die intime Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe, wodurch Kinder auf die Welt gebracht werden, soll auch eine schöne, liebevolle Erfahrung sein, durch die zwei einander zugetane Herzen miteinander verbunden und Geist und Körper vereint werden. Sie bringt uns eine Fülle der Freude und des Glücks, wenn wir lernen, den anderen an die erste Stelle zu setzen. Präsident Kimball hat erklärt, dass in der Ehe der Partner die wichtigste Rolle im Leben von Mann oder Frau spielt und keinem anderen Interesse und auch keinem anderen Menschen und keiner anderen Sache jemals Vorrang vor dem Ehepartner eingeräumt werden darf. Die Ehe setzt völlige Hingabe und absolute Treue voraus. Vor etlichen Jahren war eines unserer Kinder merklich beunruhigt. Ich ging ins Zimmer meiner Tochter. Und dort schüttete sie mir ihr Herz aus. Sie erklärte, sie habe eine Freundin besucht und dort unbeabsichtigt im Fernsehen beobachtet, wie ein Mann und eine Frau unbekleidet bestürzende und verstörende Sachen machten. Sie fing zu schluchzen an und sagte, wie schrecklich sie sich fühle, weil sie das gesehen hatte und sie wünschte sich, sie könne es aus ihrem Kopf verbannen. Ich war sehr dankbar dafür, dass sie sich mir anvertraute und mir die Gelegenheit gab, ihr unschuldiges und schmerzendes Herz zu trösten und ihr zu zeigen, wie man sich durch das Sühnopfer unseres Erretters Linderung verschafft. Mir ist die heilige Stimmung, die ich empfand, als wir uns als Mutter und Tochter niederknieten und den Vater im Himmel um Hilfe baten, noch gegenwärtig. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene kommen unabsichtlich mit Pornografie in Berührung. Doch immer mehr Männer und Frauen schauen sich derartiges bewusst an und werden immer wieder davon angezogen, bis eine Sucht daraus wird. Die Betreffenden wünschen sich vielleicht von ganzem Herzen, aus dieser Falle zu entkommen, doch sind oft nicht aus eigener Kraft dazu imstande. Wir sind immer sehr froh, wenn sich diese lieben Menschen uns oder einem Führungsbeamten der Kirche anvertrauen. Wir tun gut daran, nicht schockiert, wütend oder abweisend zu reagieren, denn sonst verschließen sie sich vielleicht wieder. Als Eltern und Führungsbeamte müssen wir mit unseren Kindern und Jugendlichen regelmäßig eingehende Gespräche führen und ihnen dabei mit Liebe und Verständnis zuhören. Sie müssen die Gefahren der Pornografie kennen und wissen, wie sie sie mit Beschlag belegt, den Geist vertreibt, zu verzerrten Gefühlen, geschädigten Beziehungen, zum Verlust der Selbstbeherrschung führt und fast die ganze Zeit das ganze Denken und alle Kraft aufzehrt. Pornografie tritt heutzutage abscheulicher, übler und grausamer als je zuvor. Wir können uns mit unseren Kindern beraten und zusammen für die Familie einen Plan mit Maßstäben und Grenzen aufstellen. Wir können uns aktiv schützen und elektronische Geräte zu Hause mit Schutzfiltern versehen. Eltern, ist Ihnen klar, dass mobile Geräte mit Internetzugang und nicht etwa Computer die größte Gefahr darstellen? Junge Leute und Erwachsene, die bereits in die Pornografiefalle des Satans getappt sind, möchte ich daran erinnern, wie barmherzig unser geliebter Erlöser ist. Wissen Sie, wie sehr Sie der Herr liebt und schätzt, auch jetzt noch? Der Erlöser hat die Macht, Sie zu reinigen und zu heilen. Er kann den Kummer und den Schmerz, den Sie empfinden, von Ihnen nehmen und Sie durch die Macht seines Sühnopfers wieder reinmachen. Als Führungsbeamte sind wir sehr besorgt um die Ehepartner und Kinder derer, die unter einer Pornografiesucht leiden. Elder Richard G. Scott hat eindringlich gesagt, wenn Sie selbst frei von schweren Sünden sind, quälen Sie sich nicht unnötig mit der Folge der Sünde anderer. Sie können Mitleid empfinden, doch Sie dürfen sich nicht selbst für diese Handlung verantwortlich fühlen. Bitte seien Sie gewiss, dass Sie nicht allein sind. Es gibt Hilfe. Im Rahmen des Genesungsprogramms für Suchtkranke gibt es Selbsthilfegruppen für Ehepartner, auch solche mit Treffen, an denen der Ehepartner von zu Hause aus telefonisch teilnehmen kann. Brüder und Schwestern, wie schützen wir unsere Kinder und Jugendlichen? Filter sind nützlich. Jedoch ist der beste Filter der Welt und im Grunde der einzige, der funktioniert, der persönliche, innere Filter, der aus einem festen, beständigen Zeugnis von der Liebe des himmlischen Vaters und des Sühnopfers, das der Erlöser für jeden von uns vollbracht hat, besteht. Wie führen wir unsere Kinder zu tiefer Bekehrung und helfen ihnen, das Sühnopfer des Heilands in Anspruch zu nehmen? Mir gefällt, was der Prophet Nephi dazu gesagt hat, wie sein Volk die Jugend zu seiner Zeit stark gemacht hat. Wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus. Wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Wie können wir das bei uns zu Hause umsetzen? Manche von Ihnen haben mich schon davon erzählen hören, wie überfordert mein Mann Mel und ich uns fühlten, als wir 4 kleine Kinder hatten. Wir kämpften mit den Herausforderungen als Eltern und den Anforderungen des Lebens und hatten dringend Hilfe nötig. Wir rangen im Gebet darum, was wir tun sollten. Die Antwort, die wir bekamen, war eindeutig. Es macht nichts, wenn das Haus unordentlich ist, die Kinder im Schlafanzug herumlaufen und manches liegen bleibt. Das Einzige, was tatsächlich zu Hause verwirklicht werden muss, sind das tägliche Schriftenstudium, das Gebet und der wöchentliche Familienabend. Wir hatten uns bereits um all dies bemüht, es stand aber nicht immer an erster Stelle und ging im Chaos manchmal unter. Wir verlagerten unsere Aufmerksamkeit und versuchten, uns nicht an weniger wichtigen Sachen aufzuhalten. Im Mittelpunkt stand nun, wie wir von Christus redeten, uns über ihn freuten, von ihm predigten und von ihm Zeugnis gaben, indem wir uns bemühten, jeden Tag zu beten, die Heiligen Schriften zu studieren und wöchentlich den Familienabend durchzuführen. Eine Freundin warnte mich vor kurzem, wenn du die Schwestern aufforderst, mehr in den Heiligen Schriften zu lesen und zu beten, belastet sie das nur. Sie haben ohnehin schon das Gefühl, dass sie zu viel zu tun haben. Brüder und Schwestern, aus eigener Erfahrung muss ich von den Segnungen des täglichen Schriftstudiums, des Betens und des Familienabends Zeugnis geben. Genau diese Gewohnheiten mindern die Belastung, weisen uns im Leben die Richtung und verleihen unserer Familie zusätzlichen Schutz. Wenn dann Pornografie oder andere Schwierigkeiten unsere Familie heimsuchen, können wir den Herrn um Hilfe bitten und erwarten, dass der Geist uns hervorragend leiten wird, weil wir ja getan haben, worum der Vater uns bittet. Brüder und Schwestern, wenn eine Familie diesen Gewohnheiten derzeit nicht nachkommt, kann sie jetzt damit anfangen. Wenn die Kinder schon größer sind und sich dagegen sperren, kann man ohne sie anfangen. Dadurch hält der Einfluss des Geistes Einzug in die Familie und ins Leben. Mit der Zeit öffnen sich dann vielleicht auch die Kinder mehr. Denken Sie daran, dass lebende Apostel auch verheißen haben, wenn wir unseren Vorfahren ausfindig machen und ihren Namen für den Tempel vorbereiten, genießen wir jetzt und bis an unser Lebensende Schutz, weil wir so würdig für einen Tempelschein bleiben. Was für Verheißungen! Ihr Jugendlichen müsst die Verantwortung für euer geistiges Wohl übernehmen. Schaltet euer Handy ab, wenn es sein muss. Singt ein PV-Lied. Betet um Hilfe. Denkt an eine Schriftstelle. Geht aus dem Kino. Stellt euch den Erlöser vor. Nehmt würdig vom Abendmahl. Studiert die Broschüre für eine starke Jugend. Seid euren Freunden ein Vorbild. Vertraut euch, eurem Vater oder eurer Mutter an. Geht zum Bischof, bittet um Hilfe. Was sollen meine Enkelkinder wissen? Ich möchte, dass sie und wir alle wissen, dass der Erlöser lebt und uns liebt. Er hat den Preis für unsere Sünden gezahlt. Aber wir müssen vor dem Vater im Himmel auf die Knie gehen und ihm in tiefer Demut unsere Sünden bekennen und ihn um Vergebung anflehen. Wir müssen willens sein, unser Herz und unsere Wünsche zu wandeln und demütig genug, um diejenigen, die wir gekränkt oder im Stich gelassen haben, um Hilfe und Vergebung zu bitten. Ich weiß, dass Joseph Smith Gott, unseren Vater im Himmel und unseren Heiland Jesus Christus gesehen hat. Ich bezeuge, dass wir einen lebenden Propheten auf der Erde haben, Präsident Thomas S. Monson. Ich gebe Zeugnis, dass sie niemals in die Irre gehen werden, wenn sie dem Rat des Propheten Gottes folgen. Ich gebe Zeugnis von der Macht unserer Bündnisse und den Segnungen des Tempels. Ich weiß, dass das Buch Mormon wahr ist. Ich kann die Macht dieses großartigen Buches nicht erklären. Ich weiß nur, dass das Buch Mormon in Verbindung mit dem Gebet die Macht hat, die Familie zu beschützen, Beziehungen zu stärken und jedem Zuversicht vor dem Herrn zu spenden. Dies alles bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich grüße Sie an diesem Morgen, besonders auch die jungen Leute, hier im Konferenzzentrum und in aller Welt. Ihr seid eine auserwählte Generation. Und wie Elder Holland spreche ich vor allem zu euch. Als wir vor vielen Jahren unsere Kinder in Florida besuchten, wütete ein Tornado nicht allzu weit von uns entfernt. Es war nicht annähernd so schlimm wie das, was Elder Rasband erzählt hat. Eine Frau, die in einem Wohnwagen wohnte, suchte in ihrem Badezimmer Zuflucht. Der Wohnwagen begann zu wackeln. Kurz darauf hörte sie die Stimme ihres Nachbarn: "Ich bin hier im Wohnzimmer." Als sie aus dem Badezimmer kam, stellte sie zu ihrer großen Verwunderung fest, dass der Tornado ihren Wohnwagen durch die Luft getragen hatte und ihn kerzengerade auf dem Dach des Wohnwagens ihres Nachbarn abgesetzt hatte. Meine jungen Freunde, die Welt wird nicht in aller Ruhe dem zweiten Kommen des Erretters entgegengehen. In den Heiligen Schriften wird verkündet, alles wird in Aufruhr sein. Brigham Young hat gesagt: "Zum Anbeginn dieser Kirche wurde mir offenbart, dass die Kirche sich ausbreiten, gedeihen, wachsen und ausdehnen wird und dass die Macht des Satans im gleichen Maße mit der Verbreitung des Evangeliums unter den Nationen der Erde wachsen wird. Beunruhigender als die prophezeiten Erdbeben und Kriege sind die geistigen Wirbelstürme, die euch von eurer geistigen Grundlage entwurzeln und euren Geist an Orte wehen können, die ihr nie für möglich gehalten hättet. Manchmal so, dass man kaum merkt, überhaupt bewegt worden zu sein. Die schlimmsten Wirbelstürme sind die Versuchungen des Widersachers. Sünde ist immer ein Teil der Welt gewesen, aber nie war sie so einfach zugänglich, unstillbar und akzeptiert. Natürlich gibt es eine gewaltige Kraft, die die Wirbelstürme der Sünde bändigt. Sie heißt Umkehr. Nicht alle Wirbelstürme des Lebens haben wir selbst entfacht. Manche brechen wegen der Fehlentscheidungen anderer los. Einige entstehen, weil sie einfach zum Erdenleben dazugehören. Als kleiner Junge litt Präsident Boyd K. Packer an Kinderlähmung. Als Elder Dallin H. Oaks 7 Jahre alt war, starb sein Vater plötzlich. Schwester Carol F. McConkie aus der Präsidentschaft der jungen Damen war ein Teenager, als ihre Eltern sich scheiden ließen. Ihr werdet Schwierigkeiten begegnen, aber wenn ihr auf Gott vertraut, können diese euren Glauben stärken. Bäume, die in einer sehr windigen Umgebung heranwachsen, werden stärker. Wenn der Wind einen jungen Trieb peitscht, bewirken Kräfte im Inneren des Baumes zweierlei. Erstens regen sie die Wurzeln an, schneller zu wachsen und sich weiter auszubreiten. Zweitens beginnen die Kräfte im Baum Zellstrukturen zu bilden, die den Stamm und die Zweige sogar dicker und für die Belastung durch den Wind flexibler machen. Diese stärkeren Wurzeln und Zweige schützen den Baum vor dem Wind, der ganz sicher zurückkehren wird. Ihr seid für Gott unendlich viel wertvoller als ein Baum. Ihr seid sein Sohn oder seine Tochter. Er hat euch einen starken Geist mitgegeben, der fähig ist, den Wirbelstürmen des Lebens mit Widerstandskraft zu begegnen. Die Wirbelstürme in eurer Jugend können, wie der Wind bei einem jungen Baum, eure geistige Stärke wachsen lassen und euch auf die Jahre vorbereiten, die noch vor euch liegen. Wie bereitet ihr euch auf eure Wirbelstürme vor? Denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist und dass es Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst, damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile im Wirbelsturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund hinabzuziehen, und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut seid. Damit schützt ihr euch vor dem Wirbelsturm in der Welt. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, wo einst die Maßstäbe der Kirche und die der Gesellschaft weitgehend in Einklang waren, trennt uns nun eine weite Kluft und sie wird immer breiter. Diese Kluft löst bei manchen starke geistige Wirbelstürme aus. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Im vergangenen Monat haben die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel einen Brief an die Führer der Kirche in der ganzen Welt veröffentlicht. Darin kann man lesen, zivilrechtliche Änderungen ändern nichts an dem Sittengesetz, das Gott erlassen hat und können es auch gar nicht. Gott erwartet von uns, dass wir seine Gebote ungeachtet auseinandergehender Meinungen und gesellschaftlicher Entwicklungen aufrechterhalten und befolgen. Gottes Gesetz der Keuschheit ist eindeutig. Sexuelle Beziehungen sind nur zwischen einem Mann und einer Frau statthaft, die gesetzlich und rechtmäßig miteinander verheiratet sind. Bitte befassen Sie sich unbedingt mit der Lehre, die in der Proklamation zur Familie dargelegt wird. Die Welt wendet sich zwar von Gottes Gesetz der Keuschheit ab, wir aber nicht. Präsident Monson hat gesagt, der Erlöser der Menschheit hat über sich gesagt, er sei in der Welt, jedoch nicht von der Welt. Auch wir können in, aber nicht von der Welt sein, indem wir falsche Vorstellungen und Lehren verwerfen und dem treu bleiben, was Gott geboten hat. Viele Regierungen und wohlmeinende Menschen haben die Ehe zwar nicht neu definiert, der Herr jedoch nicht. Gleich am Anfang hat Gott die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, Adam und Eva, eingeführt. Seine Absichten hinsichtlich der Ehe gehen über die Befriedigung und Selbstverwirklichung eines Erwachsenen weit hinaus. Ein ideales Umfeld soll gefördert werden, in dem Kinder aufwachsen und gedeihen können. Familien sind der Schatz des Himmels. Warum sprechen wir immer wieder darüber? Wie Paulus sagte, wir starren nicht auf das Sichtbare, sondern blicken nach dem Unsichtbaren aus. Als Apostel des Herrn Jesu Christi ist es unsere Aufgabe, den Plan zu verkünden, den unser Schöpfer für seine Kinder aufgestellt hat und vor den Folgen zu warnen, die damit einhergehen, dass man seine Gebote missachtet. Vor kurzem erfuhr ich etwas von einem Lorbeermädchen aus den USA. Ich zitiere aus der E-Mail. Im vergangenen Jahr begannen einige meiner Freunde auf Facebook, ihre Haltung zur Ehe zu posten. Viele sprachen sich für die gleichgeschlechtliche Ehe aus und einige Jugendliche aus der Kirche gaben an, dass ihnen dies gefällt. Ich äußerte mich nicht dazu. Ich beschloss, meinen Glauben an die traditionelle Ehe auf umsichtige Weise kundzutun. Ich setzte unter mein Profilbild folgende Bildunterschrift: Ich glaube an die Ehe zwischen Mann und Frau. Beinahe unverzüglich erhielt ich erste Nachrichten dazu. Du Egoistin, du urteilst über andere. Einer verglich mich mit einem Sklavenhalter. Und ich erhielt diese Nachricht von einer guten Freundin, die ein überzeugtes Mitglied der Kirche ist. Du musst mit der Zeit gehen. Die Dinge ändern sich. Und du solltest das auch. Ich verteidigte mich nicht, schrieb die junge Dame, nahm meine Aussage jedoch auch nicht zurück. Sie schloss mit diesen Worten: Manchmal muss man, wie Präsident Monson gesagt hat, alleine dastehen. Hoffentlich können wir als Jugendliche gemeinsam dafür einstehen, Gott und den Lehren seiner lebenden Propheten treu zu sein. Unsere besondere Aufmerksamkeit sollte denjenigen gelten, die sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen. Dies ist ein Wirbelwind von enormem Ausmaß. Ich möchte denjenigen, die sich mutig dieser Glaubensprüfung stellen und Gottes Geboten treu bleiben, sagen, dass ich sie lieb habe und sie bewundere. Doch jeder verdient, ungeachtet seiner Entscheidungen und Ansichten, unsere Freundlichkeit und unseren Respekt. Der Heiland hat gesagt, wir sollen nicht nur unsere Freunde lieben, sondern auch diejenigen, die anderer Meinung sind als wir, sogar diejenigen, die uns ablehnen. Er hat gesagt, wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Der Prophet Joseph Smith hat uns gewarnt, hütet euch vor Selbstgerechtigkeit. Und er hat uns aufgefordert, alle Menschen so sehr ins Herz zu schließen, bis wir sie auf unsere Schultern nehmen möchten. Im Evangelium Jesu Christi ist kein Platz für Spott, Mobbing und Fanatismus. Wenn ihr Fragen zu einem Rat eines Führers der Kirche habt, sprecht bitte mit euren Eltern und Führungsbeamten über eure ernst gemeinten Anliegen. Ihr braucht die Kraft, die aus dem Vertrauen zu den Propheten des Herrn erwächst. Präsident Harold B. Lee hat gesagt, die einzige Sicherheit, die wir Mitglieder der Kirche haben, liegt darin, dass wir lernen, auf die Worte und Gebote zu achten, die der Herr durch seinen Propheten gibt. So manches erfordert Geduld und Glauben. So manches mag Ihnen nicht gefallen. Es widerspricht vielleicht Ihren politischen Ansichten, Ihren gesellschaftlichen Ansichten. Vielleicht beeinträchtigt es Ihren geselligen Umgang. Aber wenn Sie auf all dies hören, als käme es aus dem Mund des Herrn selbst, werden die Pforten der Hölle euch nicht überwältigen und der Herr Gott wird die Mächte der Finsternis vor euch zerstreuen. Ein weiterer machtvoller Schutz vor den Wirbelstürmen des Lebens ist das Buch Mormon. Als Jugendlicher zog Präsident Henry B. Eyring mit seiner Familie an einen anderen Wohnort. Anfangs freute er sich überhaupt nicht über den Umzug und fand nur wenige Freunde. Er meinte, er passe einfach nicht zu seinen Klassenkameraden. Die Wirbelstürme wüteten. Was tat er? Er steckte all seine Energie ins Schriftstudium und las das Buch Mormon mehrmals durch. Jahre später hat Präsident Eyring bezeugt, ich wende mich dem Buch Mormon gern immer wieder zu und lese oft und intensiv darin. Es ist das machtvollste schriftlich verfasste Zeugnis, dass Jesus der Messias ist. Der Herr hat euch eine weitere Stütze gegeben, damit ihr standhaft bleibt. Eine geistige Gabe, die stärker ist als die Wirbelstürme des Widersachers. Er hat gesagt, steht an heiligen Stätten und wankt nicht. Als ich ein Jugendlicher war, gab es auf der ganzen Welt nur 13 Tempel. Heute sind es 142. 85% der Mitglieder der Kirche wohnen maximal 320 Kilometer von einem Tempel entfernt. Der Herr gewährt eurer Generation einen größeren Zugang zu seinem heiligen Tempel als jeder anderen Generation in der Menschheitsgeschichte. Habt ihr jemals weiß gekleidet im Tempel gestanden und darauf gewartet, euch stellvertretend taufen zu lassen? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Das heilige Gefühl, das man im Tempel verspürt, ist fast greifbar. Der Frieden des Erretters unterwirft die wütenden Wirbelstürme dieser Welt. Wie ihr euch im Tempel fühlt, soll ein Muster dafür sein, wie ihr euch in eurem Leben fühlen möchtet. Findet eure Großväter und Großmütter und entfernten Angehörigen, die euch vorausgegangen sind. Nehmt ihre Namen mit in den Tempel. In euren Vorfahren werdet ihr bestimmte Muster entdecken in Bezug auf Ehe, Kinder und eine rechtschaffene Lebensweise. Gelegentlich auch Muster, die ihr besser meidet. Später werdet ihr dann im Tempel mehr über die Erschaffung der Welt erfahren und das Muster im Leben von Adam und Eva und, was am wichtigsten ist, mehr über den Heiland, Jesus Christus. Meine jungen Brüder und Schwestern, wir haben euch sehr lieb. Und bewundern euch, wir beten für euch. Lasst euch nicht von den Wirbelstürmen entmutigen. Dies ist eure Zeit. Ihr müsst als Jünger des Herrn Jesus Christus standhaft sein. Baut eure Grundlage noch fester auf dem Fels des Erretters. Seid noch dankbarer für sein unvergleichliches Leben und seine unvergleichlichen Lehren. Folgt seinem Beispiel und seinen Geboten noch eifriger. Haltet noch inniger an der Liebe des Heilands, an seiner Barmherzigkeit und Gnade und an den machtvollen Gaben seines Sühnopfers fest. Wenn ihr das tut, verheiße ich euch, dass ihr die Wirbelstürme als das erkennt, was sie tatsächlich sind. Prüfungen, Versuchungen, Ablenkungen oder Herausforderungen, die euch beim Wachsen helfen. Und wenn ihr Jahr für Jahr rechtschaffen lebt, versichere ich euch, dass eure Erfahrungen euch immer wieder bestätigen werden, dass Jesus der Messias ist. Der geistige Felsen unter euren Füßen wird fest und sicher sein. Ihr werdet euch daran erfreuen, dass Gott euch hergesandt hat, damit ihr an den letzten Vorbereitungen für die herrliche Wiederkehr Christi teilhabt. Der Heiland hat gesagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Das hat er euch verheißen. Ich weiß, dass diese Verheißung ernst gemeint ist. Ich weiß, dass er lebt. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir bedanken uns bei allen, die heute Morgen zu uns gesprochen haben und danken auch dem Tabernakelchor für die schöne Musik. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Eyrings Worten singt der Chor das Lied »Komm, o du Heiland, her«. Das Schlussgebet spricht dann Elder W. Christopher Waddell von den 70ern. Präsident Eyring.
My dear brothers and sisters.
Liebe Brüder und Schwestern, einige von Ihnen wurden von Missionaren der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu dieser Versammlung eingeladen. Diese haben Sie vielleicht auch schon dazu aufgefordert, einen Bund mit Gott zu schließen und sich taufen zu lassen. Andere hören heute vielleicht zu, weil sie die Einladung angenommen haben, die ein Vater oder eine Mutter, eine Ehefrau oder vielleicht auch ein Kind in der Hoffnung an sie gerichtet hat, dass sie die Bündnisse, die sie bereits mit Gott eingegangen sind, in ihrem Leben wieder in den Mittelpunkt stellen. Einige Zuhörer haben sich bereits dazu entschlossen, sich dem Heiland wieder zuzuwenden und spüren heute voller Freude, wie er sie willkommen heißt. Wer sie auch sind und wo sie sich auch befinden, sie halten das Glück von mehr Menschen in den Händen, als sie sich jetzt vorstellen können. Jeden Tag, jede Stunde können sie sich entschließen, einen Bund mit Gott einzugehen oder zu halten. Wo sie sich auf dem Weg, an dessen Ende sie die Gabe ewigen Lebens ererben, auch befinden, sie haben die Gelegenheit, vielen Menschen den Weg zu größerem Glück zu zeigen. Wenn man sich dazu entschließt, einen Bund mit Gott einzugehen oder zu halten, entschließt man sich auch dazu, denen, die einem vielleicht nacheifern werden, ein Erbe an Hoffnung zu hinterlassen. Uns allen ist ein solches Erbe verheißen worden. Ich verdanke einen Großteil meines Lebensglücks einem Mann, den ich im irdischen Leben nie getroffen habe. Er war ein Waisenjunge, der später einer meiner Urgroßväter wurde. Er hat mir ein unschätzbar wertvolles Erbe an Hoffnung hinterlassen. Ich möchte etwas darüber erzählen, wie er daran beteiligt war, dieses Erbe zu formen. Er hieß Heinrich Eyring. Seine Eltern waren sehr reich. Sein Vater besaß ein großes Anwesen in Coburg im heutigen Deutschland. Seine Mutter war Vicomtesse Charlotte von Blomberg. Ihr Vater war der Landverwalter des preußischen Königs. Heinrich war der erste Sohn von Charlotte und Eduard. Charlotte starb mit 31 nach der Geburt ihres dritten Kindes. Eduard starb bald darauf. Zuvor hatte er seinen ganzen Besitz und all seinen Reichtum bei einer Fehlinvestition verloren. Er wurde nur 40 Jahre alt. Er ließ drei Waisen zurück. Heinrich, mein Urgroßvater, hatte beide Eltern und ein in weltlicher Hinsicht reiches Erbe verloren. In seiner Lebensgeschichte vermerkte er, dass seine größte Hoffnung darin lag, nach Amerika auszuwandern. Dort hatte er zwar weder Angehörige noch Freunde, doch der Gedanke erfüllte ihn mit Zuversicht. Zuerst kam er nach New York. Später zog er mit seiner jüngeren Schwester nach St. Louis in Missouri. Dort war einer seiner Arbeitskollegen Heiliger der letzten Tage. Dieser gab ihm eine von Parley P. Pratt verfasste Broschüre. Er las sie und verschlang danach alles, was er über die Heiligen der letzten Tage zu lesen bekommen konnte. Er betete, um zu erfahren, ob es wirklich Engel gäbe, die den Menschen erscheinen, einen lebenden Propheten, und ob er eine wahre und offenbarte Religion gefunden habe. Nach 2 Monaten gründlichen Studierens und Betens wurde ihm in einem Traum gesagt, dass er sich taufen lassen solle. Ein Mann, dessen Namen und Priestertum ich in heiligem Gedenken halte, Elder William Brown, sollte die Taufe vollziehen. Heinrich ließ sich am Morgen des 11. März 1855 um 7.30 Uhr morgens in einer mit Regenwasser gefüllten Vertiefung taufen. Ich bin überzeugt, dass Heinrich Eyring damals wusste, dass das, worüber ich heute zu Ihnen spreche, wahr ist. Er wusste, dass das mit dem ewigen Leben verbundene Glück aus Familienbeziehungen entsteht, die für immer fortbestehen. Er hatte des Herrn Plan des Glücklichseins gerade erst gefunden, und doch wusste er, dass seine Hoffnung auf ewige Freude davon abhing, dass andere sich frei dafür entschieden, seinem Beispiel nachzueifern. Seine Hoffnung auf ewige Freude hing von Menschen ab, die noch gar nicht geboren waren. Als Teil des Erbes an Hoffnung, das unserer Familie gehört, hinterließ er seinen Nachkommen eine Lebensgeschichte. Wenn ich sie lese, spüre ich die Liebe, die er für diejenigen empfand, die nach ihm kommen würden. In seinen Worten schwingt für mich die Hoffnung mit, dass seine Nachkommen ihm auf dem Weg zurück in unsere himmlische Heimat folgen werden. Er wusste, dass dies nicht von einer einzigen großen Entscheidung abhängen würde, sondern von vielen kleinen. Ich zitiere aus seiner Lebensgeschichte. Nachdem ich Elder Andrews das erste Mal sprechen gehört hatte, habe ich die Versammlung der Heiligen der letzten Tage immer besucht. Und es ist nur äußerst selten vorgekommen, dass ich sie versäumt habe, da es ja auch meine Pflicht ist. Ich erwähne dies in meiner Lebensgeschichte, damit meine Kinder mir nacheifern können und niemals diese wichtige Pflicht, sich mit den Heiligen zu versammeln, vernachlässigen mögen. Ende des Zitats. Heinrich wusste, dass man in der Abendmahlsversammlung das Versprechen erneuert, immer an den Erretter zu denken, sodass sein Geist immer bei einem ist. Der Geist des Herrn stärkte ihn dann auch während der Mission, auf die er nur wenige Monate, nachdem er den Taufbund angenommen hatte, berufen wurde. Zu dem Erbe, das er hinterließ, gehört auch sein Beispiel für treuen Missionsdienst. 6 Jahre blieb er im damaligen Indianerterritorium. Damit er als Missionar entlassen werden konnte, legte er die etwa 1770 Kilometer lange Strecke von Oklahoma nach Salt Lake City zu Fuß zurück. Kurze Zeit später wurde er vom Propheten Gottes berufen, nach Südutah umzuziehen. Dort nahm er eine weitere Missionsberufung in seiner Heimat Deutschland an. Danach kam er der Aufforderung eines Apostels des Herrn Jesus Christus nach und half beim Aufbau der Siedlungen von Heiligen der letzten Tage in Nordmexiko mit. Von dort wurde er als Vollzeitmissionar nach Mexiko-Stadt geschickt. Er nahm all diese Berufung an. Er liegt auf einem kleinen Friedhof in Colonia Juarez im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua begraben. Ich zähle das nicht alles auf, um ihn, seine Leistung oder sein Nachkommen zu rühmen. Ich zähle es auf, um ihn dafür zu ehren, dass er als Jünger Jesu Christi, der ihn berufen hatte, stets beispielhaft Glauben und Hoffnung im Herzen trug. Er nahm diese Berufungen an, weil er daran glaubte, dass der auferstandene Christus und der Vater im Himmel in einem Hain im Bundesstaat New York Joseph Smith erschienen waren. Er nahm sie an, weil er daran glaubte, dass in der Kirche des Herrn die Priestertumsschlüssel mit der Macht wiederhergestellt worden waren, eine Familie für immer aneinander zu siegeln, sofern sie nur genügend Glauben ausübt und ihre Bündnisse hält. Wie mein Vorfahr Heinrich Eyring, sind Sie vielleicht der Erste in Ihrer Familie, der auf dem Weg zum ewigen Leben vorangeht, indem er heilige Bündnisse schließt und treu und gläubig hält. Mit jedem Bündnis sind Pflichten und Versprechen verbunden. Wie für Heinrich sind diese Pflichten auch für uns bisweilen einfach, aber auch oftmals schwer. Vergessen Sie nicht, diese Pflichten müssen manchmal schwer sein, denn sie sollen uns auf dem Weg voranbringen, an dessen Ende wir als Familie für immer beim Vater im Himmel und seinem geliebten Sohn Jesus Christus leben. Sie kennen diese Worte aus dem Buch Abraham. Ich zitiere: Und da stand einer unter ihnen, der war wie Gott, und er sprach zu denen, die bei ihm waren: Wir wollen hinabgehen, denn dort gibt es Raum, und wir wollen von diesen Stoffen nehmen, und wir wollen eine Erde machen, worauf diese wohnen können. Und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet. Und diejenigen, die sich ihren ersten Stand bewahren, werden hinzugefügt bekommen. Und diejenigen, die sich ihren ersten Stand nicht bewahren, werden keine Herrlichkeit im selben Reich mit denen haben, die sich ihren ersten Stand bewahren. Und diejenigen, die sich ihren zweiten Stand bewahren, werden Herrlichkeit auf ihr Haupt hinzugefügt bekommen, für immer und immer. Zitat Ende. Um sich den zweiten Stand zu bewahren, muss man Bündnisse mit Gott eingehen und gewissenhaft die Pflichten erfüllen, die sie erfordern. Um heilige Bündnisse ein Leben lang zu halten, muss man an Jesus Christus als Erretter glauben. Weil Adam und Eva gefallen sind, sind Versuchungen, Prüfungen und Tod das Erbe aller Menschen. Allerdings hat uns der liebevolle Vater im Himmel seinen geliebten Sohn Jesus Christus als Erretter geschenkt. Dank dieses großen Geschenks, des segensreichen Sühnopfers Jesu Christi, haben alle Menschen noch ein weiteres Erbe. Jedem, der geboren wird, ist die Auferstehung versprochen und das ewige Leben in Aussicht gestellt. Die größte aller Segnungen Gottes, das ewige Leben, wird uns nur zuteil, wenn wir die Bündnisse eingehen, die in der wahren Kirche Jesu Christi von seinen befugten Dienern angeboten werden. Wegen des Falls brauchen wir alle die reinigende Wirkung der Taufe und des Händeauflegens zur Gabe des Heiligen Geistes. Diese heiligen Handlungen müssen von jemandem vollzogen werden, der mit der erforderlichen Priestertumsvollmacht ausgestattet ist. Mit der Hilfe, die wir vom Geist Christi und vom Heiligen Geist bekommen, können wir dann alle Bündnisse, die wir mit Gott schließen, halten. Vor allem diejenigen, die uns in seinem Tempel angeboten werden. Nur auf diese Weise und mit dieser Hilfe kann man Anspruch auf das Erbe erheben, das einem als Kind Gottes für immer in einer Familie zusteht. Manch einem, der mir zuhört, kommt das vielleicht wie ein unerfüllbarer Traum vor. Wir alle kennen treue Eltern, die darunter leiden, dass ein Kind die Bündnisse mit Gott zurückgewiesen oder sie gebrochen hat. Doch diese Eltern können Mut und Hoffnung aus dem ziehen, was andere Eltern erlebt haben. Alma und die Söhne König Mosias sind nach heftiger Auflehnung gegen die Bündnisse und Gebote Gottes wieder auf den rechten Weg gelangt. Alma der Jüngere sah, wie sein Sohn Korianton von schwerer Sünde abließ und sich treuem Dienst zuwandte. Im Buch Mormon ist auch das Wunder verzeichnet, wie die Lamaniten ihren althergebrachten Hass gegen die Rechtschaffenheit ablegten und gelobten, lieber zu sterben, als zu kämpfen. Zum jungen Alma und den Söhnen Mosias wurde ein Engel gesandt. Der Engel erschien, weil ihre Väter und das Volk Gottes Glauben geübt und gebetet hatten. Aus diesen Beispielen dafür, wie das Sühnopfer im Herzen der Menschen wirkt, können Sie Mut und Trost ziehen. Der Herr hat uns für unser Ringen, unsere Lieben dazu zu bewegen, dass sie ihr ewiges Erbe annehmen, die Quelle gegeben, aus der die Hoffnung strömt. Er hat uns Verheißung dafür gegeben, dass wir uns bemühen, Menschen bei ihm zu sammeln, auch wenn sie seine Einladung dazu ablehnen. Ihre Ablehnung macht ihn traurig, aber er gibt nicht auf. Und das sollten wir auch nicht tun. Seine Liebe ist beständig und damit gibt er uns ein vollkommenes Beispiel. Ich zitiere, und weiter, wie oft hätte ich euch sammeln mögen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Ja, o ihr Volk vom Haus Israel, die ihr gefallen seid. Ja, o ihr Volk vom Haus Israel, die ihr zu Jerusalem wohnt, wie ihr, die ihr gefallen seid. Ja, wie oft hätte ich euch sammeln mögen, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Und ihr habt nicht gewollt. Zitat Ende. Wir können uns auf den unermüdlichen Wunsch des Erlösers verlassen, alle Geistkinder des himmlischen Vaters an seiner Seite nach Hause zurückzubringen. Alle gläubigen Eltern, Großeltern und Urgroßeltern empfinden genauso. Der Vater im Himmel und der Erretter sind uns vollkommene Vorbilder darin, was wir tun können und müssen. Sie zwingen Rechtschaffenheit niemals auf. Denn für Rechtschaffenheit muss man sich entscheiden. Sie machen Rechtschaffenheit für uns erkennbar und sie führen uns vor Augen, dass ihre Früchte köstlich sind. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, empfängt das Licht Christi, das uns zeigt und spüren lässt, was richtig ist und was falsch. Gott hat irdische Diener gesandt, die uns durch den Heiligen Geist begreiflich machen können, was Gott sich von uns wünscht und was er verbietet. Gott macht es attraktiv für uns, das Rechte zu wählen, indem er uns die Folgen unserer Entscheidungen spüren lässt. Wenn wir das Rechte wählen, ernten wir letzten Endes Glück. Wenn wir das Böse wählen, stellen sich letzten Endes Kummer und Reue ein. Diese Folgen sind gewiss. Jedoch werden sie aus gutem Grund oftmals verzögert. Wenn die Segnungen auf dem Fuße folgten, würde es nicht den Glauben fördern, wenn man das Rechte wählt. Und weil der Kummer manchmal auch erst sehr verspätet kommt, braucht man Glauben, um zu erkennen, dass man sich frühzeitig um Vergebung für eine Sünde bemühen sollte, statt erst, wenn man ihre leidvollen und schmerzlichen Folgen zu spüren bekommt. Als Vater trauerte Lehi über die Entscheidung, die einige seiner Söhne und ihre Familien trafen. Er war ein bedeutender und guter Mann. Ein Prophet Gottes. Er gab ihnen oft Zeugnis von unserem Erretter Jesus Christus. Er war vorbildlich gehorsam und selbstlos, als der Herr von ihm verlangte, seinen weltlichen Besitz aufzugeben, um seine Familie vor dem Untergang zu bewahren. Auch am Ende seines Lebens gab er seinen Kindern noch Zeugnis. Wie der Heiland. Und ungeachtet seiner Fähigkeit, ihnen ins Herz zu blicken und sowohl eine schöne als auch eine traurige Zukunft vorherzusehen, hielt er die Arme ausgestreckt, um seinen Nachkommen zur Erlösung zu ziehen. Heute rechtfertigen Millionen Nachkommen Lehis die Hoffnung, die er in sie gesetzt hat. Wie können wir es Lehi gleich tun? Wir können gebeterfüllt die Schriften studieren und wir können beobachten. Ich schlage vor, dass Sie sowohl kurz- als auch langfristig denken, wenn Sie sich bemühen, Ihren Nachkommen ein Erbe an Hoffnung zu hinterlassen. Auf kurze Sicht wird es Schwierigkeiten geben und der Satan wird wüten. Und es gibt einiges, worauf man geduldig und gläubig in dem Bewusstsein warten muss, dass der Herr nach seinem Zeitplan und auf seine Weise handelt. Manches können Sie schon früh tun, wenn Ihre Lieben noch jung sind. Denken Sie daran, dass tägliches Familiengebet, Schriftstudium mit der Familie und Zeugnisgeben in der Abendmahlsversammlung leichter fallen und mehr bewirken, wenn die Kinder noch klein sind. Kleine Kinder sind oftmals empfänglicher für den Geist, als uns klar ist. Wenn Sie älter werden, erinnern Sie sich noch an die Lieder, die Sie mit ihnen gesungen haben. Noch gegenwärtiger als die Melodien werden Ihnen die Worte sein, die Sie aus der Schrift und aus Zeugnissen kennen. Der Heilige Geist kann Ihnen alles ins Gedächtnis rufen, doch die Worte aus den Heiligen Schriften und Kirchenlieder bleiben am längsten haften. Diese Erinnerungen werden eine Zugkraft haben, die Sie zurückbringen kann, wenn Sie für eine Weile, möglicherweise auch Jahre, vom Heimweg zum ewigen Leben abirren. Wir müssen langfristig denken, wenn die Welt an unseren Lieben zerrt und der Dunst des Zweifels ihren Glauben zu überwinden scheint. Wir können Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe walten lassen, um sie zu leiten und zu stärken. Das habe ich als Ratgeber zwei lebender Propheten beobachten können. Jeder von ihnen ist eine eigenständige Persönlichkeit. Dennoch verbindet sie ein beständiger Optimismus. Wenn jemand Besorgnis über etwas in der Kirche äußert, lautet ihre häufigste Antwort, ich zitiere, ach, das kommt schon in Ordnung, Zitat Ende. Sie wissen in der Regel mehr über das Problem als derjenige, der es anspricht. Sie kennen auch die Weise des Herrn. Daher hegen sie stets Hoffnung für sein Reich. Sie wissen, dass er an der Spitze steht. Er ist allmächtig und nimmt sich der Dinge an. Wenn sie ihm in ihrer Familie die Führung überlassen, kommt alles in Ordnung. Einige der Nachkommen von Heinrich Eyring scheinen abgeirrt zu sein. Doch viele seiner Ururenkel begeben sich um 6 Uhr morgens in einen Tempel Gottes, um heilige Handlungen für Vorfahren zu erledigen, die sie nie getroffen haben. Ihre Motivation ist das Erbe an Hoffnung, das er hinterlassen hat. Er hat ein Vermächtnis hinterlassen, auf das viele seiner Nachfahren Anspruch erheben. Nach allem, was wir im Glauben tun können, wird der Herr unsere Hoffnung erfüllen und unsere Nachkommen reichlicher segnen, als wir es uns vorstellen können. Er wünscht sich für sie und für uns als seine Kinder das Beste. Wir alle sind Kinder eines lebendigen Gottes. Jesus von Nazareth ist sein geliebter Sohn und unser auferstandener Erlöser. Dies ist seine Kirche. In ihr sind die Schlüssel des Priestertums vorhanden und deshalb können Familien für immer bestehen. Darin besteht unser unschätzbar wertvolles Erbe an Hoffnung. Ich bezeuge, dass dies wahr ist. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Oh, Our beloved Father who art in heaven.
Unser geliebter Vater im Himmel. Wir kommen zum Ende dieser Versammlung zu dir demütig. Mit Dankbarkeit für die inspirierten Botschaften, die wir gehört haben, für die Musik, die wir genießen konnten und den Geist, den wir verspüren durften. Wir bitten dich, Vater, dass du uns segnest, dass wir den Mut haben können und den Glauben, der notwendig ist, um diese Botschaften, die wir gehört und gelernt haben heute, dass wir an der Seite von Präsident Monson stehen und die in diesem Werk arbeiten. Und auch wenn wir alleine stehen, wir sind dankbar, von Präsident Monson und anderen inspirierten Führern gehört zu haben. Und wir sind so dankbar für Jesus Christus und für sein sühnendes Sühnopfer. Wir sind dankbar, dass wir auf dieser Grundlage bauen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt segnest, wenn wir jetzt unterwegs sind, dass wir uns erinnern an das, was wir heute gelernt haben. Und wir sagen das im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dies war eine Übertragung von der 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt.
This broadcast has been furnished.
Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.